Wahrscheinlich wissen Sie viel besser Bescheid über die Menschen, die hier sitzen, als ich. Aber es gehört zu meiner Aufgabe und zu meiner großen Freude, Ihnen nochmal zu sagen, wer hier oben bei mir sitzt. Sabine Anger ist Geschäftsführerin von WatchEver. Sie hat viele Jahre lang digitale Plattformen für Vivendi aufgebaut. Davor gab es unter anderem Stationen bei Warner Music und bei der Deutschen Telekom. Friederike Behrens da drüben ist Anwältin und Deutschlandmanagerin bei Magin. Vielleicht ein Produkt, was Sie noch nicht so gut kennen. Wir werden es uns gleich noch ein bisschen erklären lassen. Es ist ein TV-Streaming-Dienst aus Schweden. Der letzte große schwedische Streaming-Dienst, der nach Deutschland kam, war Spotify. Und vielleicht ist Magin ja die nächste große Erfolgsgeschichte. Davor hat Frau Behrens Stationen gehabt beim Deutschlandradio, bei der Grundy Ufer, Bild.de, bei der WDR Media Group Digital. Also sehr, sehr viel Expertise, die sie hier mitbringt. Gary Davy, Executive Vice President Programming bei Sky Deutschland und also mitverantwortlich oder schuld, sagen manche, am Erfolg des Pay-TV-Senders mit Reichweiten und Umsatzrekorden und in diesem Jahr dann auch mit schwarzen Zahlen. Davor hat er viele Jahre in aller Welt für die News Corporation gearbeitet. Und Christian Kropp, da drüben, ist Geschäftsführer von Big FM und RPR1 in Rheinland-Pfalz. Und speziell Big FM ist, wenn Sie es nicht kennen, eine, ich würde sagen, crossmediale Innovationsmaschine mit sehr hoher Integrations- und Konvergenzdichte. Können Sie gerne für die Pressemeldung auch verwenden. Unter anderem mit der ersten und bislang einzigen Spotify-Radiosendung. Ja? Also da werden schon manchmal Feinde umarmt. Das finde ich sehr, sehr interessant. Frau Anger, Sie würde ich ganz gerne als erstes mal fragen. Also Sie sind ja mit WatchEver Platzhirsch bei den On-Demand-Diensten. Viele Jahre haben alle immer gesagt, ach Mensch, warum gibt es sowas hier nicht? Auf einmal gibt es sowas hier. Und jetzt kommen ja andere nach, also ja. Amazon Prime, Netflix gilt als sicher, sage ich mal. Wie warm sind Sie angezogen?
Also, ich glaube, bei dem Wetter ganz gut angezogen. Ich würde sagen, klar, Platzhirsch, vor allem bei den Subscription-Video-on-Demand-Diensten, also die Video-on-Demand-Dienste, die eben auch für eine Flatrate Filme und Serien anbieten. Das ist ja das, was wir letztendlich machen. Und von der Wärme her würde ich sagen, es ist eine tolle Sache, wenn noch mehr Anbieter im Markt sind, die eigentlich auch für Bezahlinhalte kämpfen. Und die ordentliche Angebote in den Markt bringen, so dass der Kunde am Ende die Auswahl hat. Für den Kunden ist es ja eine klasse Sache. Der hat verschiedene Anbieter, der kann unter verschiedenen Inhalten wählen, der kann sich überlegen, okay, welcher Dienst bietet welche Features oder welche Plattformen unterstützt der, wo fühle ich mich eher zu Hause, was passt besser zu mir, vom Pricing-Modell, langfristige, kurzfristige Laufzeiten und hat damit eigentlich die Wahl. Und ich denke, dass wir uns eher freuen, wenn andere Anbieter kommen, weil das letztendlich auch ein Thema ist, das wird die Kunden davon ablenken, auch auf Piraterieangebote auszuweichen, die es einfach gibt, oder kopierte DVDs, weil wenn ich einfach eine Auswahl habe, wo ich im Fernseher direkt mit wenigen Klicks sofort Filme und Serien gucken kann, dann bin ich auch bereit, dafür was zu bezahlen. Mhm. Und das ist eigentlich viel eher unser Anliegen.
Mehr Dienste, mehr Wettbewerb und dann auch weniger Piraterie.
Davon gehe ich aus.
Sehr gut. Gary Davy, jetzt haben viele Leute gedacht, das Erfolgsrezept von Sky ist einfach Sport. Ja, und dann vielleicht noch ein bisschen Sport und Sport. Und jetzt machen Sie ganz verrückte Dinge, zum Beispiel Eigenproduktion, The 100 Code zum Beispiel ist angekündigt worden, eine ganz spannende Geschichte. Werden Sie jetzt sowas wie die europäische HBO?
First, es tut mir leid, aber ich kann nur ein bisschen Deutsch sprechen. Ich habe Deutsch in der Schule gelernt, aber das war zu lange her. Also heute muss ich nur Englisch sprechen, Entschuldigung. We believe in a three-legged stool, three-item approach. One is sport, clearly. Two is movies, and three is choice. And the choice part of what we offer is a very important part of it. So we now deliver 80 HD channels, along with our movies and sports services, plus an enormous choice of on-demand programming in each of the categories, movies, series, children's documentaries, right across the spectrum. So it's we think we've got the mix, the balance about right, we think. Never sure in pay TV.
Und auf jeden Fall muss man natürlich auch immer wieder nachsteuern, ja, selbst wenn man erstmal ein gutes Rezept gefunden hat. Frau Behrens, Magin, ganz neuer Player. Vielleicht erklären Sie ganz kurz, was Magin macht und wie das Geschäftsmodell aussieht, für die, die davon noch nicht gehört haben.
Also Magin ist ein cloud-basierter Fernsehservice, ein OTT-Service, der lineares Fernsehen auf allen Endgeräten anbietet. und wo man je nach Rechtesituation auch die Möglichkeit hat, bis zu 30 Tagen sich die Sendung anzusehen, also bis zu 30 Tagen auch zurückzuswitchen. Das ist alles sehr einfach gemacht, sehr userfreundlich. Und man hat auch die Möglichkeit, praktisch im laufenden Programm zurückzuspulen. Es wird einen freien Bereich geben und es sind auch Pay-TV-Sender bei uns, sodass der User in diesem Fall die Möglichkeit hat, aus einem großen Spektrum zu wählen. Sehr einfach gemacht über einen Single Sign-On und man kann dann alle Endgeräte auch benutzen. Ja. Das ist vielleicht so, das ist entstanden mal vor circa 4-5 Jahren, haben sich 5 Gründer, 3 aus dem Bereich Pay-TV, 2 aus dem Bereich Internet in Schweden zusammengetan und haben sich überlegt, wie würde das Fernsehen aussehen, wenn man es jetzt nochmal neu erfinden würde. Und dann haben sie sich Techniker geholt und haben 2 Jahre an dieser Technologie entwickelt. 2 Jahre wurde an dieser Technologie entwickelt und dieser Service, den wir jetzt, wir stehen in Deutschland kurz vorm Launch, der ist jetzt daraus entstanden und in Schweden gibt es uns auch schon kommerziell.
Und jetzt keimt natürlich in allen hier ein Verdacht und sagt, die haben sich nicht richtig informiert, die Schweden, ausgerechnet nach Schweden als nächstes auf den deutschen TV-Markt zu gehen, der nun wirklich einer der schwierigsten und unübersichtlichsten der Welt ist.
Also das ist wirklich eine typisch deutsche Frage, sehr deutsche Frage. Nicht, dass ich sie nicht auch gestellt hätte, aber für mich, also das finde ich wirklich toll an Schweden und ich glaube auch die Amerikaner so ein bisschen, das ist so eine schwedische, amerikanische Mentalität. Schwierig gibt's nicht, jeder Markt ist schwierig. Es ist so ein bisschen diese Wikinger-Mentalität, sehr entrepreneurlastig. Lastig will ich jetzt gar nicht sagen, das ist so negativ besetzt. Ich finde es ganz, ganz toll, das ist ein ganz anderer Spirit. In dem Unternehmen, wir sind mittlerweile 100 in Schweden, da haben ganz viele, mindestens 3 Unternehmen schon gegründet. Es ist sehr technologiegetrieben, aber auch gerade die Verbindung zwischen Content und Technologie ist da ganz besonders schön und das finde ich auch in Schweden ganz besonders.
Mhm. Ja. Also insofern, glaube ich, ist vielleicht Christian Kropp, der heimliche Schwede hier, ja. Also macht Radio, gibt aber jede Menge Geld aus für bunte Bilder und für Videos, ja, auch auf Smart-TVs zum Beispiel, kooperiert mit dem Belzebub, habe ich schon gesagt, Spotify. Und dann bietet zum Beispiel Big FM auf seiner eigenen Seite, wo also man das Programm streamen kann, auch noch 4-5 alternative Musikstreams, wenn einem das nicht so gefällt. Da möchte ich fast sagen, wer hat sie eigentlich freigelassen?
Ja. Der steht da hinten, es ist... Klaus Schunk ist mein Beiratsvorsitzender und wir kennen uns seit 30 Jahren. Und wir haben 2 Dinge eigentlich, ein Stück irgendwie nicht erfunden. Aber die Ursuppe ist zum einen mal Geschichten zu erzählen. Das ist die Ursuppe. Wer gute Geschichten erzählen kann und gute Stoffe hat, der überlebt. Und das habe ich vor gut 30 Jahren wirklich mal gelernt. Und das bleibt eigentlich das, was ich heute irgendwie immer noch ganz gut kann. Und das, was ich wirklich gelernt habe oder lernen durfte, ist, dass man diese Geschichten auch auffindet. Weil das war für mich echt neu. Ich bin auch so ein Kind irgendwie der Awareness-Industrie der 80er und 90er Jahre. Kenne mich also da auch ganz gut aus. Bin ja als Geschäftsführer einer solchen Radiogruppe irgendwie auch medienpolitisch irgendwie durchaus aktiv. Aber da sind wir ja sehr erfahren, wie das mit der Awareness irgendwie funktioniert. Und jetzt haben wir ja lange gebraucht für diese Konvergenz-Awareness. Bis die dann quasi abgeschlossen ist, brauchen wir schon wieder die nächste Form von Awareness, dann die Wirkungs-Awareness. Und wir brauchen halt immer wahnsinnig lange, bis wir das gefunden haben und kommen eigentlich nie zum Ende. Aber das, was wir wirklich gelernt haben und ganz gut machen und auch inzwischen ganz gut verstehen, ist, wie man die Geschichten eigentlich auffindet. Und das... hat sehr viel mit Technologie zu tun und deswegen ist die Kooperation mit Spotify für uns auch sehr gewinnbringend, weil wir damit sehr, sehr viel erfahren über Technologie, technologische Verbreitung. Denn ich glaube, Sie wissen hier im Raum nicht alle, dass das mit dem linearen Rundfunk und Point-to-Multipoint eigentlich wirklich schon längst Geschichte ist, weil die Firma Spotify hat eine Technologie entwickelt, die auf IP-Basis, rechnerbasiert, ja nichts anderes macht, als ein Massenmedium im Markt zu platzieren. Und ähnlich ist es bei Ihnen ja auch. Und deswegen ist es mit der Regulierung auch gar nicht so einfach, weil es geht halt von Rechner zu Rechner und es geht super. Also von daher Geschichten erzählen, die Geschichten richtig auffindbar machen. Und der dritte Pfeiler ist, das, was Radio bis heute so herausragend macht, ist People. Wir haben diese Local Heroes, denen man folgt. Und das haben noch nicht alle verstanden. Wirklich noch nicht alle verstanden, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Radio an der Stelle im lokalen, regionalen Bereich eine sehr große Zukunft hat, weil die Anchor dieser Shows wirklich in der Lage sind, dass man ihnen folgt. Und nicht nur als Musikspezialisten, sondern auch als News-Spezialisten. Also wir haben bei RPN Rheinland-Pfalz nachweislich einen News-Anchor in die Top 3 der Moderatoren-Anchor gebracht. Das ist ein News-Anchor, weil der einen Twitter-Account hat, irgendwie von 70.000 Followern. Und die folgen eben, weil sie wissen wollen, was los ist und wie man bestimmte Dinge eben einzuschätzen hat.
Also ich vermute, dass wir uns darüber, dass Gesichter und Nasen wichtig sind und dass guter Content wichtig ist, darüber könnten wir uns wahrscheinlich super schnell hier auf dem Panel einigen. Wenn nicht, gerne Widerspruch, dann diskutieren wir darüber. Ich glaube, die Frage, ob Linearität und lineares Broadcasting und auch vielleicht der Wunsch einfach, ich möchte gerne einen haben, der ein gutes Programm für mich zusammenstellt und das gucke ich mir dann auch so an, wie es ist, ob das wirklich Geschichte ist. Ich glaube, da können wir ein bisschen lebhafter darüber diskutieren, oder? Wo sehen Sie das Bedürfnis nach linear und wo sagen Sie, nee, Customization, Individualisierung, nix lean back, ich stelle mir jetzt alles zusammen. Frau Behrens.
Also ich finde, das eine schließt sich nicht aus. Insoweit finde ich, dass immer diese Welten kann man ehrlicherweise gar nicht trennen. Die werden manchmal künstlich getrennt. Das ist, wenn man sich die Technologie anguckt, und diesen Weg geht ja auch, die gehen ja auch viele, auch Sky geht ja diesen Weg, dass man das verbindet. Diesen Weg gehen wir auch. Und letztendlich entscheidet, na gut, das ist immer so eine Plattitüde, letztendlich entscheidet der Kunde oder der User, wie immer man das sehen will, was er nachher sehen will. Aber die Technologie, die geht bei uns immer viel schneller, als wir uns das eigentlich alle vorstellen können oder als die Medienindustrie hinterherkommt, zumindest in Deutschland. Und ich persönlich finde immer, ich kann es auch nicht mehr hören, dieses Lineare ist tot. Das wird also auch schon, also Konvergenz ist schon seit 10 Jahren, Lineares ist tot, ist auch schon ewig und es ist nicht tot. Es ist bisher, man muss einfach sehen, es wurde ja bisher auch gar nicht so angeboten. Also VOD kriegt man schon länger auf mobilen Endgeräten, Linear-TV ist eher schwierig, sehr einfach zu konsumieren. Und deshalb bin ich, also ich finde auch immer, das eine wird das andere nicht ablösen. Es ist halt, also es ist die Herausforderung, beides intelligent zu mischen, weil der Value Chain, also die Wertschöpfung, fängt immer noch beim linearen Fernsehen an.
Also ich sehe es halt so, dass der Kunde eigentlich das entscheidet. Lineares Fernsehen ist ja auch technisch getrieben, weil es ja gar keine anderen Übertragungswege gab. Und die Technik, die jetzt eben als OTT, Over-the-Top, Cloud-basierte Streaming-Möglichkeiten beschrieben ist, ermöglicht ja eben, dass ich eigentlich als Konsument entscheiden kann, was ich sehe und wann ich es sehe und wo ich es sehe. Ja, ich entscheide mich, ob ich im Wohnzimmer vor dem großen Fernseher bin oder ob sich, weiß ich nicht, die jugendlichen Kinder zurückziehen und vielleicht lieber über PS3 mit Fernseher verbunden oder auf dem Tablet gucken. Und das ermöglicht ja ein ganz anderes Nutzungsverhalten und es steht eher im Vordergrund, was ist das Programm, was ich sehen möchte, also die Programmauswahl, da bin ich auch vollkommen bei Ihnen, das machen wir auch handverlesen und überlegen uns wirklich, was für Filme und welche Serien. Und durch diesen technischen anderen Ablauf, dass ich eben entscheiden kann, wann ich was sehe, entwickeln sich ja auch neue Nutzungsszenarien, Stichwort Binge-Viewing, wo ich eben ganz anders als früher und selbst mit auch 30 Tagen Aufnahmen nicht hintereinander weg jetzt mir mal ein Walking Dead Serienwochenende gönnen kann. Und das sind natürlich Dinge, die durch die Technik getrieben ein anderes Nutzungsverhalten hervorrufen. Und ich beobachte es natürlich auch bei unseren Kunden, weil wir natürlich genau sehen, wann was geguckt wird. Wir sehen, dass wir auch eine Primetime haben, nur die ist etwas zeitverzögert. Die ist eben um 21 Uhr. Persönlich nehme ich auch selber viel vom linearen Fernsehen auf und dann vielleicht auch bei Ihnen. Aber das muss so funktionieren, dass nicht, wie wenn ich das auf der IPTV-Box aufnehme, nochmal eine Sendung 5 Minuten vorher ist oder Ähnliches und das einfach dann auch ganz neue Nutzungsszenarien für die
das
Konsumenten.
Das ist, glaube ich, aber auch, das ist auch ein bisschen mit dem Binge-Viewing, was einem ermöglicht, ist ein bisschen Customer-Driven auch, nicht? Damit die Leute nicht sich alles sonst wo runterladen, stellt man es dann lieber auch gleich online. Ich glaube, das wollen Sie jetzt auch machen, Herr Davy, ne? Also, ich habe gelesen, die nächste Staffel von House of Cards war, glaube ich, in Planung, alles auf einmal online zu stellen, oder?
Yes. Well, we did that about 3 weeks ago. We put season 2 of House of Cards, all 13 episodes up at the same time as Netflix in the US. So we have rights for that program going forward. Mm-hmm. And it's a bit of an experiment for us. We do a lot of on-demand and linear, and they sit very nicely together for us. But there is change happening, but this change happens much slower than everybody thinks. I attended my first Convergence conference 31 years ago. So, and it hasn't happened yet. I'm still waiting for it.
In 83?
So, yes. It was hosted by Lehman Brothers in New York.
By whom?
See what happens? The reality is, you know, everybody... I've been debating the end of TV for most of my life, and it's nonsense. Yeah. TV has never been stronger. Last year, in 2013, all of the major American pay TV channels, HBO, Stars, Showtime, etc., they all grew. HBO had its strongest growth in 2013 in 17 years. So it is by no means dead. It's actually getting stronger. And from a content point of view, I know it's a bit of a cliche, but it genuinely is a new golden age of creativity in television. So it's the opposite of dead. Now, whether people, it's delivered by linear or on demand or over the telephone or on an iPad, who cares? Doesn't matter. Yeah. It's just a delivery mechanism. Mm-hmm. The issue is, can we present this and offer a product in such a way that people are prepared to pay for it? That's the big question.
Sind Sie überzeugt, dass Sie sich geirrt haben, dass linear doch eine großartige Zukunft hat, Herr Krupp?
Ja, wir leben ja im Land der Extremisten. Bei Herrn Putin waren wir mal so weit, dass wir gesagt haben, das ist ein lupenreiner Demokrat. Und heute ist er einer der schlimmsten Diktatoren. Ne? Dazwischen liegt echt ganz schön viel. Wir haben sehr, sehr viel Erfahrung gemacht die letzten 14 Jahre mit der Frage, wie wichtig ist eigentlich das Broadcasting und wie wichtig ist das On-Demand. Und dadurch läuft man ja selbst auch einige Phasen. Ich war mal so vor 6-7 Jahren echt an so einem Wahnsinns-On-Demand-Mass-to-One-Trip. Und dann, je älter man wird, desto mehr balanciert sich das auch aus. Es ist wirklich interessant zu sehen, dass tatsächlich im Streaming sich eine deutlich signifikante Steigerung im On-Demand ergeben hat. Das sind bei uns, wir haben... Als wir rund 2000 angefangen haben, lag das bei rund 15% On-Demand, dass wir also Nutzer hatten, die spezielle Inhalte gesucht haben. Und heute liegen wir bei rund 25%. Aber letztendlich ändert sich die Spezies eigentlich überhaupt nicht. Das bleibt ein Rudelsystem und wir bleiben Rudeltiere und wir werden immer mehr gemeinschaftlich nutzen, als wir es alleine tun, weil wir das gar nicht können. Von unserer Konstitution hier. Deswegen ist das, was Sie sagen, aus der Sky-Erfahrung über 30 Jahre, ist es ja auch gar kein Wunder, dass sich das gar nicht so verändert. Das ist ja eigentlich nur unsere Vorstellung, dass sich es verändert, weil sich die Technologie verändert. Also glauben wir, die ganze Welt geht on demand. Das ist aber gegen die Natur, gegen die Natur auch der Wahrnehmung und des Verhaltens. Was sich, finde ich, für uns im Broadcast-Radio wunderbar verändert hat, ist die Fähigkeit der Segmentierung. Weil ich bin heute wirklich in der Lage, ein Massenmedium, in dem Falle wie Big FM, wirklich zu segmentieren in Migrationszielgruppeneinheiten. Das ist herausragend und das macht auch wahnsinnig viel Freude. Und deswegen finden Sie auf so einer Plattform auch 12 verschiedene Big FM-Formate, verschiedene Stile, wo wir früher gesagt hätten, das darf man gar nicht machen, weil sonst wird man die Menschen irgendwie irritieren. Und heute ist gerade anders. Du musst halt beides anbieten, weil du eben sowohl das Bedürfnis hast, dass Menschen gemeinschaftlich etwas nutzen, als auch individuell.
Aber Video on Demand heißt ja eigentlich gar nicht, dass ich alleine nutzen muss. Ich habe ja eben einfach nur die Möglichkeit, dass ich ein bisschen mehr Auswahl habe, was ich gucke. Dass natürlich sich genau auch so ein Dienst einigt, egal, ob ich den aufnehme mit Magin oder ob ich ein Programm habe bei Sky oder bei whatever, dass ich einfach eine Auswahl habe und dann kann ich mich trotzdem vor den Fernseher setzen und ich habe einfach ein bisschen weniger Diskussion um die Fernbedienung oder wer jetzt das Programm bestimmt und muss ein bisschen demokratischer mit der Familie diskutieren, was wir denn nun heute Abend gucken, ja, aber auch was da, nicht immer einfacher ist.
Ja, aber auch da ist ja der Lean-Back-Modus letztendlich nach wie vor der wesentlich stärkere und präferiertere Modus als dieser Lean-Forward, wo ich wirklich aktiv etwas gestalte. Wir hätten es wahrscheinlich als Kreativwirtschaft gerne anders, es ist aber nicht so.
Frau Behrens.
Ja, ich wollte noch auf einen Aspekt hinweisen, den auch Frau Anger vorhin angesprochen hat, was natürlich schon durch die neue Technologie möglich ist, dass es eben diese Daten, dass man mehr mit Daten spielt. Und ich in Deutschland ist immer so ein bisschen die Angst, also ich bin ja auch Juristin, aber die Angst immer mit diesem Datenschutz ist sehr groß. Andere Länder haben das gar nicht so. Ich bin auch ein Verfechter des Datenschutzes, nicht falsch verstehen. Nur das ein bisschen spielerischer zu sehen, einfach das auch im User-Case zu sehen. Also was will wirklich, also in den Dienst des Users zu stellen. Was will der User sehen? Wie kann man das vielleicht noch optimieren für ihn? Sowohl diese Verbindung linear, on demand, Ketchup, halt Daten so im Sinne des Users zu sehen, das ist so sehr technologiegetrieben und das finde ich auch eigentlich sehr schön, weil dadurch können Inhalte noch viel mehr optimiert werden und so Dienste wie unser führt natürlich auch dazu, dass man mehr sieht, wo sich eigentlich User hinbewegen. Das kann man sowohl den Content-Angeboten wieder zur Verfügung stellen, den Sendern etc., um dann gemeinsam daraus wieder neue Konzepte auch zu entwickeln. Deshalb sollte man das auch nicht immer so angstbesetzt sehen. Und auch gerade was so Messungen angeht, da tun wir uns in Deutschland, finde ich, noch ein bisschen schwer, weil wir würden auch gerne viel mehr mithelfen, dass man auch so Angebote wie unseres oder wie auch Watchever, dass man das einfach noch viel mehr in so Messungsszenarien integriert und auch ein bisschen testet.
Also es gibt natürlich Quoten, es gibt Daten, es gibt ganz eindeutige Befunde, wenn Leute zum Beispiel ein Abo kündigen oder abschließen oder so. Aber es gibt ja heute auch gutes qualitatives Feedback, gerade über das Internet, Social Media und Mails und so weiter und so fort. Was macht das mit der Programmplanung und mit den Programmplanern?
Das hat einen großen Einfluss. Also bei uns zum Beispiel, wir haben um die 280.000 Facebook-Fans. Da wird dann schon sehr heftig diskutiert, was man sich eigentlich wünscht. Und wenn man dann das auch ab und zu bringt, dann oder auch ankündigt darüber, dass man jetzt eine neue Staffel Walking Dead hat, dann wird dann auch schon richtig gefeiert, dass man jetzt sich das Wochenende dafür reserviert. Es ist eine andere Interaktion. Wenn man dann auch bestimmte Dinge nicht hat, wird man natürlich auch öffentlicher angefragt. Und zu dem Datenthema ist es natürlich auch bei uns so, wir sehen natürlich auch aggregiert, welche Serien wirklich gemocht werden. Gemocht im Sinne von, die werden wirklich gesehen. Ich kann ja was mögen auf Facebook und guck's mir trotzdem nicht an. Welche Filme werden gesehen? Und da haben wir natürlich durch die neuen Übertragungswege und ein anderes Geschäftsmodell auch die Möglichkeit, ganz andere Inhalte zu bieten als vielleicht das lineare Fernsehen, wo eben doch auch von großen Sendern wie RTL oder ProSiebenSat.1, die müssen ja in der Natur der Sache sagen, es muss ein bestimmtes Millionenpublikum zu einem bestimmten Zeitpunkt dann eben auch versammeln, während wir eben auch Filme, Schätze wiederheben können, die dann über den Zeitablauf geguckt werden. Oder auch Serien, die nicht genug Leute versammeln, die eben nischiger sind, auch die zum Thema Segmentierung können wir auch anbieten.
I don't think the technology is dictating the creative at all. I mean, we think about programming, we start from the human condition and great stories. And the method of delivery doesn't really matter much. I mean, we've got to tell great stories and we've got to connect with what's relevant in people's lives. And how they consume it is becoming, every day it's becoming less relevant. Well, we deliver our programming, I think, now across 26 different devices, through multiple methods of delivery, and we really don't care. But we have to be available on all of those devices because that's natural, good customer service. We've got to be there for what the customer wants and needs. And this idea that the whole world stops at 8:15 every day just doesn't make sense anymore. You try to picture the average 22-year-old looking at their watch saying, oh, look, must rush home to watch my favourite TV show. I mean, it's kind of silly today. But the content is not dictated by the technology.
Ja, das, Sie beschreiben das, finde ich, sehr, sehr gut. Und darum geht es eigentlich auch. Aber wir, weil wir so unsicher in der Technologie sind, glauben wir, da müsste sich irgendwas verbergen, was wir nicht kennen. Wir haben halt im Medienbereich leider gerade im Broadcast keine große Technologietradition in Deutschland. Deswegen sind wir wahrscheinlich so unsicher, dass wir immer glauben, da passiert irgendwas, was wir nicht kontrollieren können. Von daher wissen wir auch, und das ist das Tolle an dem Social Feedback, dass wir in der Lage sind, über dieses Echtzeit-Feedback sofort eigentlich das zu optimieren, was wir tun. Und das macht eigentlich das Storytelling heute auch so interessant in diesen einfacheren Herstellungsprozessen wie Radio plus Online und Social Media, dass wir fast in Echtzeit das verbessern können, was wir machen. Und das ist wirklich was Besonderes, macht auch die Kreativwirtschaft deutlich schlauer, weil sie deutlich näher am Konsumenten dran ist, wie noch vor 10, 15, 20 Jahren.
Ich würde ganz gerne mit Ihnen noch darüber sprechen, was heute eigentlich passiert, weil ich weiß, vor 2 Jahren gab es noch ähnliche Diskussionen, wo alle, wenn man über Paid Content gesprochen hat, dann haben alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Deutschland, Paid Content, wie soll das gehen? Geiz ist geil, hier wird nie auch einer auch nur einen Euro verdienen. Jetzt haben wir hier 2 Menschen mit gut funktionierenden Abo-Modellen. Sie wollen, glaube ich, einen Freemium-Dienst anbieten. Sie kooperieren zum Beispiel mit Spotify, dass sie die leben ja durch ihr Freemium-Modell zum Beispiel. Was ist passiert? Wodurch ist Pay auf einmal nicht nur salonfähig, sondern auch erfolgreich geworden hier in Deutschland?
Well, it's, when we launched Sky in the UK in 1989, everybody said it will never work because free TV is too good. And I used to have a lot of fun with the BBC and say, well, you don't have free TV. Public's already paying for it. In this country, you have the most expensive television in the world. So to date, we have not done a good enough job of demonstrating that our product is worth paying for. We're getting there slowly. It will take time. These things always take longer than people think. But we are converting people into a mindset that says, okay, this thing is different. I'm paying for something that is different. And it comes to me through multiple devices in a very convenient way. And it connects very well with a younger target group as well, because they're very influential in decision making. This is important because we really like the 14 to 29 target group, because they are the people who decide what is cool. You know, people like me, I have stopped playing a part in deciding what is cool many years ago. But I listen very carefully to the 14 to 29-year-olds. They tell me what's cool. So if we can be relevant to them, not only in content but also in their lifestyle, they will define what is cool and they will define the future.
Würden Sie sagen, die Angebote waren vielleicht auch einfach nicht gut genug? Bis vor 2 Jahren?
Also ich glaube, das ist schon in Deutschland sehr eine große Herausforderung ist, Pay Services anzubieten. Wir haben wirklich wir haben viele Kanäle im Free TV, noch mehr als in England, wissen Sie selbst. Und seit ich in dem Bereich Convergence, Multimedia, Digital arbeite, war also auch Deutschland immer das Musterland für hier wird es Pay TV nie schaffen. Also ich denke, wenn man auch sieht, wie Sky jetzt voranmarschiert oder wenn man auch sieht, wie wir einschlagen mit bis zu 5.000 neuen Kunden am Tag, dann sieht man, dass wenn das gut gemacht ist und es einfach verfügbar ist, also dieser Instant Usage Aspekt spielt eine Rolle, dann entscheide ich mich einfach auch dafür. Es ist ja auch eine Frage des Geschäftsmodells. Bei uns kann man das mal 30 Tage kostenlos ausprobieren und wer es nicht mag, der kündigt dann halt wieder und wem es gefällt, der bleibt. Und das sind monatliche oder zweimonatliche Kündigungsfristen. Das bedeutet, ich habe nicht so eine Bindung. Ich bin auch eher bereit, mir einfach mal den Ruck zu geben und sagen, ich probiere das aus, weil ich nicht gleich einen langfristigen Vertrag habe, was natürlich bei höherwertigen und sehr teurem Content wie Fußball immer eine andere Basis ist, wo ich dann vielleicht auch das machen muss. Aber man sieht daran, dass auch Spotify dort seinen Beitrag zugetragen hat, dass es wesentlich einfacher im Musikbereich ist als in dem ganzen Film- und Serienbereich, wo ich eben nicht immer alles haben kann. Das ist, glaube ich, noch ein Schritt, an dem wir auch arbeiten, das einfach den Kunden nochmal zu erklären. Bei Musik kann eben alles drin sein. Die Industrie war in einer anderen wirtschaftlichen Situation und hat eben einfach alles komplett reinlizenzieren müssen, weil es einfach gar keine physischen Umsätze mehr in dem Maß gab, dass ich mir das überlegen konnte. Movies, die haben noch Kinoeinnahmen, Serien, wir haben einen Home-Entertainment-Markt, also DVD-Markt hier von und Videomarkt von 1,7 Milliarden laut veröffentlichten BVV-Zahlen. Das bedeutet, wir haben einfach auch da noch große Einnahmequellen. Da kann ich mir natürlich auch schon überlegen, was geht. Dann habe ich Free TV, die haben unglaubliche Lizenzeinnahmen durch GEZ, die können auch eine Menge ausgeben. Also in dem Wettbewerb steht dann auch Sky. Das heißt, ich habe ganz, ganz viele Abnehmer, wo ich meine Sachen hinlizenzieren kann. Das heißt, das Wichtige ist eigentlich, dem Kunden zu erklären, das ist sehr gutes Programm. Ich bin also vollkommen auch dort der Meinung, es fängt alles an bei einem guten Programm, bei einer guten Produktion, dann bei einer guten Auswahl, wie ich das zusammenstelle. Und wenn es dann auch überall verfügbar ist, dann bin ich auch bereit, dafür zu zahlen. Die Jugendlichen, von denen Sie gerade sprachen, die eben auch die Trends machen, das sehen wir ja auch, dass bei uns die Nutzung, es ist, würde ich mal sagen, die Hälfte Fernsehen, also große, also mit dem Fernseher verbundene Geräte, ob das ein Apple TV ist, ob das eine Playstation ist oder selber ein Smart TV oder jetzt Chromecast, auf dem wir seit gestern sind, wenn ich einfach in den Fernseher reinstecke und dann kann ich eben auch Watch Ever sehen. Aber wir sehen eben auch fast 30% Tablet-Nutzung. Das heißt, die Leute machen das einfach auch. Und das sehe ich an den eigenen Jugendlichen zu Hause. Die verschwinden dann eben auch mal mit dem Tablet und gucken da einfach auch mal drauf.
Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, wie weit der Customer in das Zentrum der ganzen Überlegungen gestellt wird. Und ich glaube, da hat sich auch in Deutschland in den letzten Jahren viel verändert, weil auch viel mehr Möglichkeiten es da gibt. Zum Beispiel wurde gerade gesagt, das ist auch bei uns so, für kleines Geld kauft man was, man kann monatlich raus, es gibt keine langlaufenden Verträge, man kann mehr ausprobieren. Und man hat es zum Beispiel, das ist für mich auch mal so ein Beispiel, was Apple ja auch gut gemacht hat, früher hat man immer gesagt, Mobile ist kein Geld zu verdienen. Dann kam Apple, hat es technologisch ganz einfach gemacht und auf einmal ist das ein Riesenmarkt. Und ich muss auch sagen, auch gerade was bei Pay-TV angeht, hat wirklich Sky einen super Job gemacht. Das finde ich wirklich. Dass sie hier geblieben sind auf dem deutschen Markt, wo alle sie schon totgeschrieben haben, das ist auch wirklich eine Leistung. Und ich finde auch Sky hat da wirklich sehr großen Anteil dran, dass das jetzt so läuft.
Aber frühzeitig jemanden totschreiben, das können wir hier auch gut, wir Journalisten. Das macht uns keiner nach.
Ja. Mir ist die Diskussion manchmal ein bisschen zu akademisch zu diesem Thema Paid Content, weil die Radiosender verdienen seit mehr als 25 Jahren mit Paid-Inhalten ihr Geld. Wir machen seit 25 Jahren auf unterschiedliche Art und Weise Musikveranstaltungen. Wir machen pro Marke rund 200 bis 250 Musikveranstaltungen. Lokal, regionaler Natur zwischen 1.000, 2.500, 5.000 und manchmal auch mehr Menschen, und die Menschen zahlen dafür Geld, weil wir unsere DJs zur Verfügung stellen, weil wir Veranstaltungen machen. Das ist vielleicht manchmal gar nicht so komplex, weil am Ende geht es ja wirklich darum, sind die Menschen bereit, für diese Form von Unterhaltung, Spannung, Information Geld zu zahlen, und für Gemeinschaftserlebnisse, das bleibt ein herausragendes Moment, sind die Menschen bis heute echt bereit, Kohle zu zahlen, mehr denn je.
Jetzt mache ich was wir Radiomoderatoren gerne machen. Ich mache ein Teasing. Ich tease, dass ich dann jetzt gleich nach der nächsten Frage auch zu Ihnen ins Publikum komme und Sie dann Ihre Fragen stellen können. Das ist gut, weil dann können Sie sich jetzt schon überlegen, was Sie fragen wollen. Was mich interessiert, und Sie haben es ja gerade gesagt, also noch andere Geschäftsmodelle. An Tankstellen zum Beispiel geht es ja nicht um Benzin. Die verdienen am Verkauf von Schokolade zum Beispiel und Magazinen und so weiter. Wie wird sich das denn noch bei den gut etablierten Medienmarken eines Tages ändern? Gibt es da noch Geschäftsmodelle? Also bekomme ich dann irgendwann zu den Serien vielleicht auch die T-Shirts bei Ihnen oder auf Sky mein Bundesliga-Zubehör, einen schönen Schal oder so zum Beispiel?
We haven't gone into the merchandising business. That's a very messy business. But we have a multiple products that we already offer our customers. There's the core subscription. In addition to that, we offer pay-per-view and transactional video on demand for very current theatrical movies that have just come out of the cinema. We also offer a deep library service called Snap by Sky, which is additional money. And, of course, we're building a relationship of trust with our customer. And, of course, as that trust grows, we're able to build transactional businesses with that customer. But we protect the customer very carefully. In fact, what's happening to our business now is the confidence levels are increasing, and that's why PayTV is now starting to work. The customer is starting to feel less fearful about what it is and whether it's going to still be around for the year. So much so, in fact, that the vast majority of our new subscribers signed for a 2-year contract, which is kind of counterintuitive in a way, because you would imagine that they feel better about doing a 1-month contract, but they're actually signing on for 2 years because there's a growing sense of confidence. Mm-hmm. So we have this circular relationship with our customers that is really critical. And I think that's one of the most important distinguishing features of pay television. Most broadcasting historically has been a one-way traffic from the broadcaster to the customer, and nobody knows what then happens other than some variably accurate audience measurement systems. But in pay TV, it's a completely circular relationship. We are talking to our customers every day, and so we protect that relationship. We go to great lengths to protect that relationship.
Merchandising erstmal nicht geplant. Wir haben uns wirklich darauf fokussiert, ein ganz einfaches Preis- und Geschäftsmodell im Markt anzubieten, weil wir wirklich auch in der Stufe sind, nochmal zu erklären, was bedeutet eigentlich Subscription Video on Demand. Das heißt, es gibt ein Produkt, es gibt einen Preis und das reicht für den Anfang.
Wie beurteilen Sie die Zukunft? Also mit Magic machen Sie jetzt ja ein Freemium-Modell. Ist das was in Zukunft öfter noch passieren wird, dass man nicht sagt, nee, Testmonat und dann gleich subscriben, sondern so ein Basisangebot, was quasi jederzeit umgewandelt wird?
Im Spielebereich zum Beispiel. Spielereich hat immer paid funktioniert. Also muss man einfach sagen. Es gibt auch andere Bereiche. Ich war ja früher bei Bild.de, da hat es immer funktioniert. Es ist halt immer die Frage, von welchem Gesichtspunkt das sieht und was ist eigentlich paid Content. Und Freemium-Modell ist halt ein Online-Modell. Es ist ein etabliertes Online-Modell.
Für Radio gilt wahrscheinlich aufgrund der hohen Fähigkeit, sich mit Social Media und allen anderen Formen von digitaler Werbung zu verbinden, werden die regionalen Werbemarktanteile von radiobasierter Werbung weiter steigen. Mhm. Weil man sieht schon deutlich, dass es bei aller Faszination, dass auch per internationaler Mediaplanung ganz exakt zu planen. Aber die Werbeaversion nimmt nun nachhaltig zu. Das erzählen wir jetzt auch nicht jeden Tag jedem Kunden, aber das wird deutlich schwieriger. Also wird die Frage, wie nützlich ist eigentlich die Werbung, eine herausragende Frage sein. Mhm. Weil da werden wir viel mehr gefordert sein, in der Frage die Nützlichkeit eigentlich herauszustellen, weil sonst werden jegliche Formen von Responsequoten sich wirklich in den nächsten Jahren dramatisch in den Keller bewegen, was sie ja eigentlich schon tun. Die Response geht deutlich zurück und die Aversion nimmt deutlich zu.
So, mal gucken, wie meine Responsequote jetzt ist bei den Fragen. Sie haben mindestens so lange Zeit, sich zu melden, bis ich das Mikrofon geschnappt habe. So, bitteschön. Wir haben tolle Leute auf dem Panel. Nutzen Sie die Chance. Waren wir so gut?
Herr Finger, Sie können ja selbst mal eine Frage aus dem Publikum stellen. Selbst.
Selbst eine Frage? Ich setze mich hier hin.
Manchmal.
Oh, das ist schön. Das ist gut. Ja, okay, mache ich. Ach, danke. Ein Applaus für meinen Retter, bitte. Ja.
Gern. Folgende Frage. Wenn ich die Diskussion zwischen linear und nonlinear immer höre, dann kommt mir das manchmal so ein bisschen vor zwischen der Diskussion zwischen der klassischen Mechanik und der Quantenmechanik. Und dann kam irgendwann ein genialer Mensch, der dann die Relativitätstheorie gefunden hat und das alles vereinheitlicht hat. Meine Frage ist im Grunde genommen, gibt es nicht eine Art Koordinatensystem, wo am Ende des Tages der Nutzer in Abhängigkeit von seiner Situation, seinem Standort, den Inhalt, den er haben will und seinem Gefühlszustand, Lean Forward, Lean Backward, einfach eine Allokation seiner Zeit betreibt auf diese verschiedenen Koordinatenpunkte hin. Und dann muss man sich im Grunde genommen ganz einfach nur noch Gedanken darüber machen, welche statistische Verteilung dann über diese verschiedenen Punkte gehen. Und dann kommt dann die Frage, wie will man am Ende des Tages damit Geld verdienen? Im Augenblick sind die Fernsehsender, also die Free-TV-Sender, wenn ich ProSieben RTL angucke, bei EBIT-Margen von über 30%. Wenn ich mir WatchEver, Maxdome und so Sachen angucke, LoveFilm, die sind noch deutlich unter Wasser, meines Wissens. Wie wird sich das verteilen? Wie werden daraus am Ende des Tages dann interessante und valide Businessmodelle?
Wer möchte dann am liebsten antworten?
Ich fang mal an. Weil ich mir gerade versucht habe, dieses Bild vorzustellen. Es fällt mir ein leichtes, wenn ich mir überlege, wie das mit dem Autofahren funktioniert, weil das ist ein bisschen so, wie Sie es beschrieben haben. Ich sitze eigentlich hinten, heaven is the backseat of my Cadillac, und der erkennt ja alles. Der weiß auch, dass ich jetzt noch einkaufen gehen muss, und dann kommt dann rechts vorne auf dem Display, wo ich hin muss, und eigentlich muss ich nichts mehr tun. Ich bin mir sicher, dass dieses Szenario so nicht kommt, weil der Mensch ein soziales Wesen bleibt und er den Zuspruch braucht von anderen Menschen. Weil wir ja nicht so aufwachsen und auch nicht so geboren werden, sondern wir werden auch in, hoffe ich zumindest in 50 Jahren, geboren durch die Mutter, und der Vater hat auch nicht ganz unbedeutende Rolle in dem Thema gespielt, und ich wachse als soziales Wesen auf. Deswegen wird die Führung durch einen Mensch immer die herausragende Führung bleiben. Das sehen Sie im Übrigen auch bei Spotify in den Playlisten. Ist wirklich sehr interessant für uns als ehemalige Broadcaster zu sehen, wie entscheidend eigentlich es ist, wer diese Playlist gemacht hat und wem folge ich. Das ist das Urprinzip von Spotify. Es geht eigentlich um Folgen. Und das ist ein altes, rituelles Verhalten. Ich gebe Ihnen recht. Wir versuchen ja auch in der Mutforschung und letztendlich auch durch Technologie, die Stimmung abzugreifen, die jetzt im Moment gerade durch Wetter, durch gesellschaftspolitische Entwicklungen abzugreifen und die Musik eigentlich daraufhin anzupassen, weil die verändert sich. Auch eine Krim-Krise verändert ein Stück die Erwartungshaltung an den Radiosender, nicht nur was die Information anbelangt, sondern auch im Stimmungsbereich. Das Wetter verändert das auch. Da bin ich mir sicher, da werden Technologien in Zukunft mit dazu beitragen, dass diese Außenreize deutlich intelligenter abgesaugt werden und damit auch automatisiert bestimmte Produktionsabläufe mitgesteuert werden. Aber am Ende werden es, ich kann das nur für meine Zunft sagen, werden es die Local Leaders sein, an denen man sich orientiert. Und das werden immer die lokalen Stammesführer sein, denen man zuhört. Und es wird auch immer so bleiben, dass 30% der Leute eher aktiv sind, sprechen, und 70% konsumieren und hören zu. Da bin ich mir sicher.
I think there are going to be some extraordinary things happen through technology, but I'm always excited by the certainty that the human condition is going to be right at the center of this thing. And even now, already, we're seeing this whole, the linear idea is actually being revived by social media. So that a TV, I'm certain now, in my mind, that the premiere of a TV series episode will take on the stature of a Champions League final. Because people will want to gossip about it, be online with it, sharing the experience as a social event. And that, I think, is a very exciting idea. The technology, I think, is peripheral.
Dann möchte ich Ihre Post-Mittagessen-Lean-Back-Haltung nicht weiter irritieren und sage ganz herzlichen Dank, meine Damen und meine Herren auf dem Panel. Dankeschön.